Wir haben heute Christina Weber zu Gast. Ich möchte ja nicht deine ganzen Bezeichnungen, die ich jetzt gelesen habe, schon preisgeben. Ich glaube, das ist am besten, wenn du dich selber vorstellst und selbst erzählst, was du alles machst. Also das ist, ich find's ja mega. Und ich dachte so, als ich das alles so gelesen habe, dachte ich so, wow.
Ach, das klingt mehr, als es ist, glaube ich. Also, ja, ich bin Aroma-Expertin oder Aromatherapeutin, wie man das auch immer gerne benennen mag. Ich habe in Australien Aromatherapie studiert. Ich bin Kräuterfrau. Ich habe Heilpraktikerin für Psychotherapie noch gemacht. Reiki-Meisterin, ja, Ritual-Vibe. Also das sind dann immer so Sachen, die sich so aus dem ergeben, aus dem Gesamtbild sozusagen, die dann noch oben drauf kommen.
Ja, also ist auf jeden Fall wahnsinnig viel. Und das klingt ja erstmal, also für viele klingt immer so diese Kräuternummer, das ist immer so ein bisschen hexenmäßig, immer so ein bisschen mystisch,
finde ich. Na klar, ich bin voll die Hexe.
Oder das macht mir auch ein bisschen Angst. Immer
besser
so,
ist.
Wo ich so denke, uiuiuiui, jetzt sei mal schön vorsichtig, sonst macht die dir gleich eine Warze auf die Nase irgendwie.
Aber du nee, mach die eher weg.
Du wirst ja dann auch wieder, wie die weggeht.
Genau.
So, aber man muss halt vorsichtig sein.
Nein, muss man gar nicht.
Ja. Lebst du hier in Berlin, Köpenick?
In Friedrichshagen, genau.
In Friedrichshagen, okay. Wie lebst du? Was muss ich mir vorstellen? Wie lebst du?
Ganz normal in einer schönen Altbauwohnung mit Garten, in einem Mietshaus.
Nicht im Wald?
Nicht im Wald, nein. Ich habe auch selber keine Warze auf der Nase.
Nee, das ist mir schon umgefallen.
Ich wächst hier irgendwann. Ich habe auch keine gefilzten Sachen an. Nein, ich lackiere mir meine Nägel. Also ich bin nicht das klassische Kräuterweib, wie man sich das vorstellt. Innerlich schon wahrscheinlich. Aber nach außen hin, finde ich, man darf auch attraktiv sein, auch als Kräuterfrau.
Oder? Warum haben Hexen eigentlich immer so ein schreckliches Bild, dass man denkt so, oh Mann, ist die hässlich und oh, ist die gruselig?
Na, ich glaube, das ist so ein Angstbild, was aufgebaut wurde, weil, also ich habe schon ein großes Wissen, würde ich jetzt mal so von mir behaupten. Und ich sehe natürlich Dinge. Also ich gucke Leute an und ich sehe Dinge. Und das, also Dinge klingt so ein bisschen spooky. Ich kann in die Seele gucken, so würde ich sagen.
Okay.
So. Und das ist aber jetzt nicht unbedingt ein Riesengeheimnis, sondern das sind einfach ganz lange Erfahrungen. Das hat was mit der Psychotherapie zu tun. Und so ein, ist einfach eine Erfahrung. Und ich glaube, das macht vielen Leuten Angst, wenn die auch zu mir kommen, dass ich einfach in die Seele gucken kann.
Ja.
Und das wollen ja nicht alle.
Nee.
Weißt du? Da. Aber da braucht man keine Angst haben.
Ja, ich hol mir mal noch schnell eine Sonnenbrille.
Genau. Nee, also das klingt schlimmer, als es ist. Also ich bin ja ein positiver Mensch und ich denke immer, gut ist, wenn man sich selber gut kennt und auch seine negativen Seiten kennt, seine Schwächen kennt, weil damit kann man ja arbeiten. Und ich unterstütze Menschen, ich begleite Menschen. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich mit einem Finger in die Wunde und jetzt da fies werde. Kann ich auch, mache ich aber nicht.
Also dann habe ich jetzt ein leicht neues Bild, vielleicht kannst du es ja noch untermauern jetzt hier in unserem Gespräch, von Hexen. Also Hexen wurden ja früher für viele böse Sachen verantwortlich gemacht und du hast dir jetzt vorgenommen, du kippst dieses Bild und machst...
Na, die wurden verantwortlich gemacht, aber das hat ja, da kommen wir jetzt aber in eine ganz tiefe Diskussion, weil das hat ja was mit der Kirche zu tun. Die wollten das Monopol auf Heilung haben und Kräuterfrauen haben halt, sag ich mal, Kräuter gesammelt und Leute geheilt und auch viel im Tausch gemacht, ne?
Ja.
Also gegen ein paar Eier oder so. Aber die Kirche wollte ja das Monopol haben.
Wir sind die, die heilen.
Genau, und da haben wir den klassischen Konflikt Männer-Frauen.
Okay, hast aber schön abgekürzt, die Nummer. Ja. Also ich habe jetzt befürchtet, ich werde jetzt hier die nächsten 2 Stunden mit der Kirche in Kommunikationshaft genommen.
Aber da kommt das her,
ja,
also damit hat das
ja
ganz viel zu tun und das ist ja wie heute, ne? Wir haben die große Pharmaindustrie, die wollen Geld verdienen und wenn ich da ein paar Kräuter ansetze, eine Tinktur mache, das hält lange, ist wirkungsvoll, kostet aber nicht viel.
Hm.
Das ist natürlich doof, also für die, die viel Geld verdienen wollen.
Ja. War eigentlich völlig logisch.
Mhm.
Okay. Okay. Du bist doch hier aufgewachsen in unserem schönen Berlin und schönen
genau.
Köpenick.
Genau, ich bin, nicht in Köpenick. Ich komme ursprünglich aus Ostkreuz.
Ostkreuz?
Ja, da bin ich geboren und dann war ich in der Klinik, bin ich groß geworden.
Und da auch zur Schule hin?
Und zur Schule gegangen, genau. Und dann war ich eine Weile, habe in Frankfurt, in Darmstadt gewohnt, in Australien, in der Schweiz, überall so ein bisschen.
Ja.
Und als ich dann schwanger war, bin ich wieder zurück nach Berlin und habe mir gedacht, ach, ich wollte schon immer am Müggelsee wohnen. Und dann hat das auch geklappt. Ja.
Jetzt sagen so viele Menschen, ich glaube, dass der Müggelsee deshalb so dicht besiedelt ist, weil die Leute kommen hierher, sehen immer diesen See und sagen, hier muss ich wohnen. Hier muss ich
wohnen. Wie ist der Spruch? Ne? Wenn ich den See sehe, brauche ich ihn mehr.
Genau, so ist der Spruch. Genau. Jetzt habe ich es auch wieder. Ja. Dein schönstes Kindheitserlebnis, so oder ein Schulerlebnis, woran erinnerst du dich so ganz spontan? Wie warst du in der Schule
überhaupt? Also tatsächlich bin ich total gerne zur Schule gegangen. Mhm. So, mein schönstes Erlebnis, kann ich gar nicht sagen. Ich bin einfach gerne zur Schule gegangen. Ich habe gerne gelernt. Ich bin so ein Wissenssammlerin. Ich sauge das alles auf. da guckst du.
Naja.
Ja, ich habe jetzt ein Kind, der geht nicht gerne zur Schule. Also so ein spezielles, tolles Erlebnis hatte ich nicht. Ich fand es einfach gut. Aber ich habe auch ja eine Ferien gehabt. Also ich hab mich.
Und du warst doch in einer ganz normalen polytechnischen Oberschule.
Polytechnische Oberschule, ganz genau. So okay. Wie das früher hieß, genau. You know.
Also nicht in Hogwarts.
Nein.
Okay. Dann haben wir das doch regelt. Und du hast keine schönen Erinnerungen an deine Kindheit? Irgendein Ereignis?
Viele kleine so.
Ja.
Aber jetzt was herausragendes. Nee, also nicht in der Kindheit. Also ich hatte einfach eine schöne Kindheit in der Klinik. Wir hatten ein Haus mit Garten und Pool und ich war irgendwie immer ganz viel draußen schon. Hab irgendwelche Salben gerührt und Blumen.
Schon als Kind schon?
Schon als Kind, genau. Und ich war immer in der Natur. Das ist so mein Gefühl. Immer draußen. Bloß nicht drinnen. Drinnen war langweilig.
Ja, cool. Das fand
ist
ich
jetzt
auch.
Noch so.
Also ist jetzt, lieber draußen.
Lieber draußen als Fernsehen gucken. Ja.
Ja, sieht man ja auch. Also ich habe mich ein bisschen mit deiner Webseite beschäftigt und dann habe ich mir so überlegt, eigentlich brauchst du ja keine Wohnung, weil das so wie die Termine da sind. Und
naja,
wenn
es kalt ist.
Wie die Angebote sind, dachte ich so, eigentlich ist es ja nur draußen. Die ist ja nur auf der Wiese und im Wald. Und,
ja.
Und
da zieht meine Kraft her.
Okay, gut. Bärenkräfte wahrscheinlich. Gibt es schlimme Erinnerungen aus deiner Kindheit oder irgendwas einprägende Erlebnisse?
Ja,
so?
Schon. Also so,
willst du mir da welche erzählen?
Ich werde erzählen, na klar. Also ich bin ja in der DDR groß geworden.
Ja.
Und so eine schlimme Kindergartenerinnerung ist, dass die uns erzählt haben, die da drüben in West-Berlin, die haben Panzer und die wollen auf uns schießen und ich so voll so eine Angst hatte als Kind.
Als Linike wart ihr auch dicht dran.
Na klar, genau, die Mauer ist ja, konntest ja gucken und so und ich habe halt Angst gehabt, dass die dann uns angreifen. So, das wurde uns halt so erzählt, ne? Oder in der Schule, dass du halt nicht sagen durftest, was du dachtest oder nicht mit Westklamotten rumlaufen durftest, kein Adidas-T-Shirt, ja, das wäre ja gar nicht gegangen. Also Heik auch Leute hört, die mussten ein T-Shirt, mussten sie verkehrt rumtragen. Von der Levi's Jeans wurden da die Labels abgeschnitten und so. Also da, unsere Schule war nicht ganz so streng, aber natürlich durftest du gewisse Dinge einfach nicht sagen. Musstest du aufpassen, auch später beim Arbeiten, ja.
Hattest du Westverwandtschaft, also dass du so in die Bredouille gekommen wärst mit Westklamotten?
Nee, nicht so. Also wir hatten so ein bisschen, aber eher so eine alte Tante und
na gut, okay. So, die hat ja mal eine Rittersport oder eine Schokettenschar.
Nee, die hat tatsächlich Kaffee und Eckes Edelkirsch. Kannst du dich noch
daran
erinnern?
Ja, Eckes Edelkirsch. Ja, oh. Genau. Ich glaube, die nimmst du
noch.
Nimmst
du noch?
Ja, ich glaube.
Und Jogurette und so Kinderschokolade und so diese Sachen. Das hat dann immer so schön gerochen und
das hat die geschickt oder kam die zu Besuch?
Nee, das hat die geschickt.
Ja. Das war mal so geil, diese Pakete aufzumachen. Oh, ne? Und dieser, da kam der Westen raus.
Genau, oder wenn ein Intershop gegangen
ist. Ah, herrlich, ja. Habe ich, also diesen Geruch, den werde ich nie vergessen, aber man findet den halt nicht wieder. Es gibt ja Gerüche, die findest du nicht wieder. Es gibt ja Gerüche, die findet man wieder, wenn man irgendwie in seine alte Schule kommt und denkt so,
genau.
So riecht wie früher, aber Intershop-Geruch, also falls jemand noch ein Glas hat mit einem Intershop drin, ich würde es nehmen. Also ich fand, die Waschmittel hat immer gleich so gerochen, ne? Dann Tic Tac ist mir so in Erinnerung, diese Aufsteller mit diesem Tic Tac und dieser Geruch von Tic Tac.
Und dann so ein bisschen Schokolade und Kaffee noch mit drin.
Schokolade, Kaffee und eigentlich müsste man sich so ein Geruchszentrum ja. nachbauen. Vielleicht kannst du als Aromatherapeutin für mich ein Glas Intershop basteln.
Ja, das wird schwer. Das sind ja alle künstliche Düfte.
Ach Mann, okay. Du hattest eine schöne Kindheit, hast du gesagt. Wie ist das Verhältnis mit deinen Eltern?
Das ist gut.
Ja. Hast du auch nie Stress gehabt?
Ach naja, Stress hat Normal. Man schon. Also ich habe halt als Jugendliche, also ich glaube, ich war ganz fürchterlich in meiner Teenagerzeit.
Was hast du gemacht?
Ach na, mega zickig und wollte mich abgrenzen und wollte raus und wollte in Westen und alles. Also ich fühlte mich sehr eingeengt tatsächlich.
Echt, ja? Wie alt warst du, als diese Gedanken aufkamen?
13, 14.
Okay, also ist ja bei den meisten so die Zeit gewesen, ne? wo man sich gegenseitig dann auch so...
Ja, und ich wollte eigentlich nur raus. Also ich hatte auch schon den gesamten Ostblock gesehen, sage ich mal. Ich war schon überall. Und ich hatte so einen extremen Freiheitsdrang. Also den habe ich immer noch, den lebe ich jetzt ein bisschen anders aus. Aber ich wollte die Welt sehen. Für mich war das absolut wichtig. Und dann mit 18 bin ich auch geflüchtet, war ja damals die Zeit. Bist du in eine Diskothek gegangen und irgendwie jede Woche wurden es weniger Leute und hast du gedacht so,
Wann waren das da?
Naja, 89 so.
89?
Ja, und dann sind immer mehr Freunde von mir abgehauen und dann dachte ich, ey, also das Licht ausmachen möchte ich ja auch nicht. War ja dann so diese, ich war genau in dem Alter und meine Eltern haben gesagt, wir sind zu alt, dein Bruder ist zu jung. Mach. Ja, und dann bin ich geflüchtet.
Über Ungarn?
Nee, ich bin tatsächlich bis Bulgarien geflogen und dann über Bulgarien. Dann habe ich da noch zwei Berliner getroffen, die auch abhauen wollten. Wir sind nach Varna geflogen und dann sind wir nach Sofia, also in die Hauptstadt. Und von da sind wir dann mit dem Zug durch Rumänien nach Ungarn. Ey, ich war 5 Tage unterwegs. Also war eine wilde Geschichte, ja.
So, auf jeden Fall die Nummer sicher. Nee, wir wollen nicht nach Ungarn. Nee, wir fliegen ja nach Varna.
Ja, genau. So. Erstmal so ein bisschen mit dem Umweg.
Erstmal noch mit, okay. Genau. Und wo bist du dann gelandet?
Ich bin dann nach Darmstadt, weil ich schon einen Freund hatte, der in Darmstadt gewohnt hat.
Nein, wie denn bitte?
Nee, den Heik beim Skifahren in Polen kennengelernt. So, naja. Ja.
Ach, also,
den Bessi.
Genau, und... Und damit konntest du dir einen ersparen, weil du dann gleich jemanden hattest, wo du...
Genau, das war schon ganz spannend. Also dann bist du angekommen im Westen, in diesem Auffanglager, wie das so war. Dann hast du deine 100 D-Mark gekriegt. Ja, dann hast du natürlich erstmal so, konntest du da so ein bisschen shoppen gehen. Naja, was hast du eingekauft am Anfang? Ne? So Johnny Walker und Schokolade. Ja, wir machen heute voll die Werbesendung.
Ja, Entschuldigung. Ich überlege schon, wie wir aus der Nummer wieder rauskommen.
Ja, aber du kannst ja halt mal einen Piep machen.
Genau, ich mache noch eine Hupe darüber. Aber es gibt ja auch ganz viele andere tolle Whisky-Hersteller.
Genau, also, genau, sowas, ja. Genau. Und dann haben wir erstmal feiert. Naja, und dann bist du dadurch so ein... Also dann hat dich der Bundesgrenzschutz befragt. Dann war das Arbeitsamt da und so das Sozialamt. Und irgendwie, also ich hätte auch alles Mögliche gekriegt. Und habe aber gesagt, nee, brauche ich alles nicht und bin dann zu meinem Freund gezogen. So, und dann war ich erstmal im Westen. Und dann war ich ein bisschen, dann ist der mit mir einkaufen gegangen in so einen riesen Supermarkt und dann dachte ich so, oh mein Gott, so viel Zeug. Warum brauche ich 10 Stücken Butter? Ich brauche eins. Also ich konnte auch wirklich erstmal ja nicht einkaufen gehen, weil mich das total überfordert hat, diese Fülle an, was es alles gibt.
Ja. Das ging mir ähnlich, als ich die Bernauer Straße war, Eberswalder und dann kommt die Bernauer so, da war ich das erste Mal in so einem nicht mal einen besonderen Supermarkt, sondern ich weiß auch gar nicht mehr heute, was das für ein Supermarkt war und ich war auch völlig überfordert. Ja. Und im Endeffekt hat es damit geendet, dass wir das komplette Begrüßungsgeld in Pampers umgesetzt haben, weil mir das Windeln auskochen leid war irgendwann und dann haben wir das so in Pampers, Ja, da an diese Gefühl kann ich mich auch, diese totale Überforderung. Und, was mir dann, um nochmal auf das Aroma zurückzukommen, es hat dort nicht gerochen wie im Intershop.
Das stimmt. Das fand ich auch. Und da war ich ein bisschen enttäuscht.
Ja, ich auch. Ich habe gedacht, das soll jetzt sein.
Ja.
Das ist der Westen. Ja, voll geil. Mit Ossis die Hütte. Und genau. Naja. Ja, da bist du. Und dann hast du in Darmstadt gelebt bei deinem Freund. Und
genau.
Was hast du dann gemacht? Also da warst du wie alt? Da warst du so, dass man gerade irgendwie Lehrzeit... 19.
Na, 19. Die Lehre hatte ich ja fertig. Also okay. Ich habe Facharbeiterin für Schreibtechnik gelernt. beim Fernsehen der DDR.
Oh, aber beim Fernsehen. Da warst du ja schon privilegiert mit einer Lehrstelle. Also,
wenn ich sowas lerne, dann muss ich schon einen ordentlichen Ausbildungsbetrieb haben.
Ja, aber da ist man ja nicht einfach so rangekommen. Da hast du doch auch hier...
Es waren so 400 Bewerberinnen und ich konnte schon immer überzeugen.
Echt, ja?
Ja, ja.
Also da hat keiner dran gedreht.
Nee, wir waren nur acht Azubis. Ha? Und mich haben sie genommen. Mich fanden sie gut. Also.
Und dann hast du... Aber mit dem Beruf konntest du damit Fuß fassen? Also, was
ja, hast du... also total. Das waren sie haben ja gut gelernt und so. Und ich konnte mir das im Grunde aussuchen, ja.
Und als was hast du als Erste die Arbeit
erzählt? Na, ich habe dann erstmal, ich musste erstmal wirklich ankommen. Also das war schon so dieser Systemwechsel. Also wissen eigentlich alle DDR-Leute, so ein Systemwechsel ist schon echt anstrengend. Also es ist ja alles anders. Alles, was du kanntest, ist weggefallen und alles war neu. Und ich habe dann erstmal eine Weiterbildung gemacht mit Computer. Also fing ja damals gerade erst an in den 90ern. Und dann habe ich Word, Excel, das Ganze gelernt und so ein bisschen Programmierung und so und hatte da so ein halbes Jahr so eine Weiterbildung. Und dann habe ich angefangen zu arbeiten. Also das war dann überhaupt kein Thema mehr. Ja.
Okay, und wie kam es dann zur Bankkarriere?
Ach Gott, dann bin ich von Darmstadt. Irgendwann hatte ich die Nase voll von, also das ist ja schon kleinstädtisch, sage ich mal. Abends um 20 Uhr werden die Bürgersteige hochgeklappt.
Ist heute noch so.
Genau, ist heute noch so. Und dann wollte ich zurück nach Berlin und dann kamen meine wilden Jahre in Berlin. Und dann habe ich, über eine Zeitarbeitsfirma bin ich zur Bank. So. Und dann, also die haben mich dann da eingesetzt bei der Bank, weil ich halt eine gute Ausbildung hatte. Und dann hat mich die Bank übernommen. Und dann habe ich da erstmal so ein bisschen Springer gemacht und dann war ich Assistentin der Geschäftsleitung und dann bin ich irgendwie zum Qualitätsmanagement gekommen. Und da hat mein Chef mich dann nach Frankfurt geschickt zu einem Projekt. Und dann habe ich Projektarbeit gemacht in Frankfurt und dann bin ich nach Frankfurt gegangen. Und das war eine tolle Zeit. Ich hatte echt super Spaß, viel gearbeitet, viel gelernt, sehr viel gelernt. Ja. Und dann hatte ich irgendwann die Nase voll. Also so eine 60-Stunden-Woche, 60, 70 Stunden ist schon anstrengend.
Naja.
Und das dann habe ich gesagt, ich glaube, ich brauche mal Urlaub. Und dann habe ich meinem Chef gesagt, ich werde jetzt mal 3 Monate nach Australien gehen.
Ja.
Und ich hätte auch schon eine Nachfolgerin oder einen Ersatz für mich. So. Hm. Naja, und dann hat er gesagt, ja, aber Sie kommen hoffentlich wieder. Klar, ich war auch total überzeugt, dass ich wiederkomme und dann war ich in Australien und dann war ich in Neukaledonien, habe mich fürchterlich verliebt. Und dann,
in einem Einheimischen?
In Franzosen. Und dann bin ich, dann habe ich meinen Urlaub noch verlängert und habe schon so die ganze Zeit gedacht, ich will nicht zurück, ich habe keinen Bock mehr. Ich bin durch mit der Bank, das ist mir alle zu Ellbogen und also diese ganzen Werte, die in der Bank sind, sind nicht meine.
Mhm.
Und habe schon immer so geguckt, was machen denn die Leute hier? Aha, die massieren, ach so. Also so, habe mir so verschiedene Lebensmodelle angeguckt, habe natürlich auch super viele Leute getroffen, die so ein bisschen ausgestiegen sind oder anders gelebt haben.
Mhm.
Und dann war ich in Sydney und musste den nächsten Tag zurückfliegen und dann stand da so ein Schild, heute Aromatherapie-Massage für, weiß ich nicht, irgendwie weniger Geld. Und dann dachte ich, geil, bin drin, habe gesagt, würde ich jetzt mal direkt mitnehmen? Ja, klar. Legen Sie sich hin, so 90 Minuten. Und ich bin rausgekommen und habe gedacht, das will ich lernen. Das will ich, das ist es. Also war sofort gefangen.
Ja.
Dann habe ich die Frau da gefragt, wo haben Sie das gelernt? Wo kann man das machen? Ja, und dann war das in Sydney, da, das Nature Care College. Ja, und dann bin ich zurückgeflogen, war 3 Tage arbeiten, habe gemerkt, geht gar nicht mehr. Naja, und dann habe ich gekündigt im Grunde. Also dann habe ich gesagt, ich würde gern gehen und dann haben wir uns da geeinigt,
ja,
sozusagen. Dann hatte ich noch ein halbes Jahr und da musste ich dann so einen TOEFL-Test machen und den Student-Visa beantragen und hast du nicht gesehen,
Schnickschnack. Das macht ja ein bisschen Stress noch.
Naja, hast ein bisschen was zu tun, genau. Und dann habe ich meine Möbel, mein Auto, ich habe alles verkauft, alles. Und jedem, dem ich das erzählt habe, die so...
Das wollte ich gerade fragen, was hat das Umfeld gesagt?
Oh mein Gott, wie kannst du so einen sicheren Job kündigen und so? Und ich habe irgendwie gemerkt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und hatte so ein Bild im Kopf, ich sitze mit 80 im Lehnstuhl und denke, hätte ich mal, hätte ich mal. Mhm. Also das war mein Trigger, dass ich dachte, ich probiere das jetzt. Und schlimmstenfalls komme ich zurück und fange wieder in der Bank an. Und genauso, und das war einfach. Und damit bin ich dann unschüss und weg war ich. Ja.
Das ist ja Luxus, wenn man was kann, wa? Wenn man also immer wieder sagen kann, okay, im absoluten Notfall kann ich das und das machen.
Genau,
und deshalb, ich habe einen Job, der auch gefragt ist.
Wie gesagt, als Sekretärin kannst du überall arbeiten. Klar. Ja, und das ist ja auch heute noch gesucht. Also von daher, das war gut, dass ich die Ausbildung gemacht habe. Und ich bin auch gut da drin, aber ich will das nicht mehr. Ist eine Luxusentscheidung tatsächlich.
Was haben deine Eltern gesagt zu dem Schritt? Also Eltern sind ja immer Eltern und wir sind, bleiben immer die Kinder. Also wenn ich bei meinen Eltern rinkomme, bin ich sofort 5 Jahre alt.
Ja, genau.
Also so werde ich behandelt. Ich
benehme mich nicht. Willst du was essen, willst du was trinken?
Voll schön, bei mir ist es ein bisschen anders, aber ungefähr so. Ja. Und ich erzähle jetzt schon seit vielen Jahren meinen Eltern nicht mehr, was ich alles so mache, was ich beruflich mache. Weil das immer Riesendiskussionen auslöst und Tiraden gibt. War das bei dir auch so, dass... Nee. Deine Eltern haben das unterstützt?
Also die haben mich unterstützt, aber wahrscheinlich wissen sie auch, dass das, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, setze ich das durch. Und dann und die haben mich unterstützt. Das war sicher nicht einfach, also auch für meinen Bruder. So 1,5 Jahre war schon echt auch eine lange Zeit. Also das habe ich selber gemerkt. Das war toll, aber das war auch komisch. Also Weihnachten nicht zu Hause zu sein und so. Und Also das war eine wichtige Zeit und ich habe dann gesagt, ich reise so lange durch die Welt, bis ich keine Lust mehr habe. Und nach 3 Jahren war es dann noch so weiter. Da habe ich dann gemerkt, so, ich habe keinen Bock mehr auf diese Backpacker und diese mit mehreren Leuten in ihrem Zimmer schlafen. Und also so irgendwie, das waren immer dieselben Geschichten irgendwann. So, wo gehst du hin, wo kommst du her, warst du schon da, hast du das gesehen und dann habe ich gemerkt, nee, halt keinen Bock mehr. Und dann,
so einen Flyer vorbereiten.
Genau, so ungefähr so. So. Und dann, dann war ich durch damit, aber das war gut, weil ich habe das wirklich, bis ich keinen Bock mehr gemacht habe. So. Und ich bin viel gereist, ich war pilgern, ich habe alles mögliche, ich habe noch meinen Skilehrer zwischendurch gemacht und so, also...
Ich würde ja einen Tauchschein machen.
Ja, habe ich auch gemacht in Honduras. Und das war cool. Und zwischendurch habe ich halt immer gearbeitet. Wie gesagt, als Skilehrerin in Österreich, in der Schweiz. Das war cool. Das hat Spaß gemacht. Dann habe ich wieder Geld gekriegt und bin wieder gereist. So. Und ja, war eine geile Zeit.
Also du hattest jetzt in dieser geilen Zeit, wie du sagst, hattest du jetzt nicht unbedingt so einen festen Job wie Bank oder...
Ich habe Babysitting gemacht, ich habe auch in der Jugendherberge mal geputzt, das war mir egal, also da war ich mir auch nicht zu fein. Das war einfach, ich habe gelebt und Spaß gehabt.
Und dadurch dir das finanziert, wird den Weg dann auch...
Und ich bin ja mit wenig Geld ausgekommen. Ich brauchte ja nicht viel.
Ja, wenn du nichts hast, Auto verkauft, Möbel verkauft.
Naja, ich hatte schon Geld, aber ich wollte nicht rausknallen. Also die Flugtickets waren teuer, aber das tägliche Leben und das Essen, das war alles preiswert, ja. Und ich meine, ich hatte meine Klamotten, die mussten alle in meinen Rucksack drin. Also shoppen war nicht. Du musstest ja alles mit dir rumtragen.
Ja. Jetzt hast du Glück, dass du eine Körpergröße hast. Ah nee, das relativiert sich ja wieder beim Größe des Rucksacks.
Etwa 19 Kilo habe ich immer mit mir
rumgeschleppt. 19 Kilo? Mhm.
Das war schon ordentlich.
Ich habe mir gerade vorgestellt, du hast ja nur so eine kleine T-Shirts und so kleine Höschen und so.
Nee, der Trick ist, du musst ordentlich packen können.
Okay, und sonst hast du einen Rucksack, der ist genauso hoch wie du.
Ja, fast.
unten zwei Räder rein. Glaubst du an irgendetwas?
Ja.
Ja, an was?
Ja. Ich glaube an ausgleichende Gerechtigkeit. Also ich glaube, sich immer alles ausgleicht über einen gewissen Zeitraum. Also ich gebe sehr viel, aber ich glaube auch, dass ich zurückbekomme. Vielleicht nicht von dieser Person, aber von einer anderen Person. Und dadurch bin ich auch ehrlich. Also weil ich denke, wenn ich jemanden betrüge, werde ich auch betrogen.
Ja.
So, ich war neulich einkaufen, jetzt nenne ich mal keinen Namen, im Supermarkt. Habe drei Wasserkisten gekauft und eine hat die vergessen einzubuchen. Ich habe es zum Glück gesehen und dann bin ich zurück und habe die noch bezahlt, weil ich denke, ich will ja auch, dass die Leute zu mir ehrlich sind. Also ich benehme mich so, wie ich möchte, dass andere mich behandeln. So, das ist so ein, andere sagen Karma dazu.
Ich bin auch so.
So, und das, glaube ich, ist wichtig und das lasse ich mir nicht nehmen. Und ich bin auch sehr ehrlich, als mein Chef mich damals von Berlin nach Frankfurt in der Bank geschickt hat, der hat gesagt, Frau Weber, tun Sie mir einen Gefallen, sagen Sie nicht immer, was Sie denken. Es hat nicht lange geklappt. Und, also ich sag mal, ich bin jetzt über 50 und ich glaube, ich bin ehrlicher denn je. Ich habe Angst verloren, tatsächlich. Also mit 50 habe ich irgendwie gedacht, ich muss nicht mehr alles machen, ich muss mir auch nicht mehr alles bieten lassen. Ich bin aber freundlicher geworden in dem, was ich sage oder wie ich sage. Also früher war ich sehr so wie eine Ohrfeige und heute ist es so, ich präsentiere die Wahrheit oder meine Wahrheit, muss ich ja sagen, freundlicher, sodass der andere das annehmen kann. Hoffe ich. Und ich finde es ganz wichtig, dass man authentisch ist oder integer, also sich selber treu bleibt. Ja? Und damit muss ich manchmal anderen Leuten wehtun, aber eigentlich mache ich es ja nicht, um die weh zu tun. Und da sind so ganz viele Sachen, also die meisten Menschen übernehmen gerne Verantwortung für andere, aber nicht für sich selbst. Und ich bin jetzt, dass ich sage, ich übernehme Verantwortung für mich, weil ich kann nur für mich sorgen, gut, auch für mein Kind natürlich, aber für mich. Und ich muss für mich sorgen. Ich muss gucken, dass es mir gut geht. Und das kann sein, dass das für andere nicht schön ist, aber das kann ich dann leider auch nicht ändern.
Da müssen dann die anderen wieder sehen, dass es ihnen selbst gut geht.
Ja, aber das haben ja viele verlernt. Ja. Also das ist ja alles so ein
vielleicht Misch. Kommt das ja auch mit dem Alter. Also ich habe dieselben Erfahrungen, habe ich auch immer. Wir sind beide, denke ich, im selben Alter. Und ich habe das auch so, die Erfahrung gemacht, dass man irgendwann sagt, nee, das möchte ich nicht, das brauche ich nicht. Und ich muss jetzt wehtun und kann sein, dass ich das letzte Mal wehtue in unserer Beziehung. Ja. Aber dann ist es halt so. Und ja, kenne ich.
Aber ich finde, ich brauche ja auch keine Leute, die um mich, die zu sich selber auch unehrlich sind. Also ich merke, ich möchte mich mit Menschen auch austauschen. Und ich möchte so sein, wie ich bin. Und dafür möchte ich auch nicht verurteilt werden.
Ja.
So, und das, ich will mich auch nicht mehr verstecken. Und entweder kommt derjenige klar damit oder nicht. Aber ich muss ja mit den anderen auch klarkommen. Also die sind ja auch so, wie sie sind. Ja, ja. Ja, so, also das ist so ein Austausch. Und ich versuche meinem Kind natürlich auch beizubringen, du kannst alles sagen in einem freundlichen Ton. So arbeiten wir gerade dran. Das ist in der Pubertät natürlich manchmal ein bisschen schwierig. Aber mir fällt auch nicht alles, was er sagt oder macht.
Ja.
Aber dann gehen wir in eine Diskussion. Und dann, also wie gesagt, ich versuche mal bei mir zu bleiben und zu sagen, weißt du, ich habe ja auch Angst um dich, weil du bist ja mein Kind. Aber ich mache ihm keine Schuldgefühle, sondern ich sage, es sind meine Gefühle. Und ich brauche von dir, dass du dieses oder jenes machst, damit es mir gut geht.
Ja.
Bist du in der Lage, das zu machen? Und da ist das ist eine andere Ebene. Also ich mache ihm keine Schuldgefühle, aber ich sage meine Bedürfnisse. Und das, glaube ich, ist wichtig. Und das ist so ein bisschen verloren gegangen in den letzten Jahren.
Ich wurde so mit, wie nennt man es so, emotionaler Erpressung bis heute. Habe ich so von meinen Eltern. Ne? Genau. Das ist immer so diese verbale Nummer und die emotionale.
Aber das ist tatsächlich das, was gesellschaftlich auch ist. Ne?
Ja, na klar.
Also, und das ist das, was ich meine. Du übernimmst Verantwortung für jemand anders, kannst du aber gar nicht. Du kannst nur Verantwortung für dich selbst übernehmen. Und da in so eine Klarheit zu kommen, das finde ich ganz wichtig. Und wenn ich ganz klar bei mir bin, sage ich so, ich mache das jetzt, weil es für mich wichtig ist oder gut ist oder sich richtig anfühlt, wie du damit umgehst, ist deine Sache. Ist ein bisschen hart, ja.
Würdest du sagen, dass du eher mit dem Bauch entscheidest oder mit dem Kopf? Also du bist ja für
mit
mich
dem jetzt... Herzen.
Mit dem Herzen. Ich wollte gerade sagen, das ist so ein kurzer Weg zwischen Herz und Kopf.
Also ich versuche tatsächlich, alles zu integrieren. Also ich finde, der Kopf ist auch wichtig. Der hat ja auch seine Berechtigung, dass wir gewisse Dinge durchdenken. Manche Sachen über Nacht sacken lassen. Und mein Bauchgefühl, meine Intuition ist mir das Allerwichtigste, weil es sagt mir, was richtig und was falsch ist. Aber mein Herz und mein Kopf müssen mitgehen. Und wenn ich im Einklang bin, wenn das zusammenpasst, dann ist es richtig. Ist aber nicht so einfach.
Ich habe extra Platz gelassen jetzt, weil ich dachte, jetzt, da kommt
auf den noch, Satz hast du noch gewartet. Ja, ja. Noch genau.
Was würdest du, kommen wir mal so ein bisschen zum Thema, dass wir in die Richtung Aroma kommen. Und da spielt für mich eine große Rolle mal Essen. Was bist du für ein Typ, Brust oder Keule?
Brust oder Keule? Also ich esse das, worauf ich im Moment Lust habe. Also wenn ich merke, ich habe jetzt Bock auf Brust, dann esse ich Brust. Und wenn ich Bock auf Keule habe, dann esse ich halt Keule. Also ich verbiete mir Dinge nicht. Ich finde, man muss immer so ein bisschen aufpassen. Also bin so ein Süß, ne? Also so, wenn ich dann in so einem Flow bin, dass ich immer ganz viel Süßes esse, wird es immer mehr. Also Weihnachten ist so der Klassiker, ne? So, oh, hier Plätzchen und Schnickschnack und Pipapo. Und danach mache ich dann im Januar immer so einen Cut und sage so, und jetzt verzichte ich mal wieder auf Süßigkeiten, weil ich dann in
so einem... Boah, das könnte ich nicht.
Nein, das ist so ein bisschen Training. Also den Körper zu trainieren, nicht so viel Süßes zu essen. Und dann komme ich wieder runter. Aber im Grunde esse ich das, worauf ich Bock habe.
Okay.
So. Also ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich ernährungsphysiologisch nicht gut.
Weiß ich nicht. Da gibt es ja Zehntausende von verschiedenen Meinungen. Und
ich denke, viele haben vergessen, auf ihren Körper zu hören. Viele haben... machen Ersatzhandlungen, also ihr kennt das auch mit dem Zucker oder mit dem Alkohol, dass man dann irgendwie, wenn man Stress hat, etwas zu sich nimmt, um den Stress zu reduzieren und merkt eigentlich gar nicht, dass das kontraproduktiv ist. So. Und wichtig ist für mich zu gucken, was tut denn jetzt meinem Körper gut? Ist es jetzt das Glas Wein oder sollte ich vielleicht einen schönen Kamillentee trinken? Ja.
Also ich habe für mich rausgefunden, dass diese Formel einfach die Menge macht. Also ich konsumiere nicht mehr, wenn ich auf irgendwie Gulasch, also oft ist es so, ich komme hier nach Hause und dann hat hier irgendjemand am Wochenende Gulasch gekocht und du kommst über den Hof und dann kommt diese Fahne dir vom Parkplatz entgegen. Und denkst so, oh Gott, und dann laufe ich los und kaufe mir Gulasch und koche Gulasch.
Ja.
Und dann koche ich aber so einen 5-Liter-Topf. Und den kann ich dann aber auch an jedem Tag ausessen.
Ja, okay, das kann ich nicht.
Und das geht, also weil ich nicht dran, und diese einfach zu viel konsumieren, das habe ich mir abgewöhnt. Also das ist dann, ich kaufe dann halt weniger und ich esse weniger und ich trinke weniger und Süßigkeiten ist bei mir sowieso so ein Thema. Wenn ich damit eh mal angefangen habe, esse ich die Tafel Schokolade auf. Ja, kann so, ich nur 2 Stücken nehmen.
Aber so war das tatsächlich bei mir auch. Und dann hat mal einer zu mir gesagt, kauf dir teure Schokolade und dann ess ein Stück nach dem anderen, schön langsam. Und seitdem kaufe ich nur die teure Schokolade. Ja. Und ich habe das hingekriegt, das ist auch manchmal ein bisschen so ein, also wirklich schwierig, mich dann zurückzuhalten. Aber ich merke, wenn ich sage, okay, jetzt warte ich mal 10 Minuten und mal gucken, ob ich in 10 Minuten immer noch die Schokolade essen will, dann habe ich es meistens vergessen. Das ist so geil. So, ja.
Das ist Altersdemenz, kommt dann
hinzu. Naja, nee, weil ich dann abgelenkt bin. Ich
keine Schokolade.
So, und dann liegt die immer so, dass ich aufstehen muss, weißt du? Also,
ja, okay,
das gibt so ein paar Tricks. Also, ich bin ja nicht davor gefeit, aber ich habe halt auch festgestellt, das heißt ja immer, oh, man soll früh ganz viel essen. Ich bin überhaupt kein Frühstücker, gar nicht. Kann ich super drauf verzichten, aber ich bin ein Abendesser. Und dann esse ich auch gerne Nudeln, Pizza, alle Kohlenhydrate. Also ich brauche Kohlenhydrate, habe ich festgestellt. Ich kann super auf Fleisch verzichten. Das stört mich ja nicht. Und wenn ich das alleine jagen müsste, dann wäre ich sowieso voll Vegetarierin. Also dann wäre das Thema durch. So, aber ansonsten denke ich immer, ja, wenn ich Hunger habe, sollte ich doch essen.
Ja.
Aber man muss aufpassen, dass man wirklich Hunger hat. Und nicht nur... Ach, ihr könnt jetzt was essen, so.
Ja, das meine ich, ja mit dem Aroma. Das Aroma verleitet mich dazu, Sachen zu tun.
Genau, genau. Aber da hast du bei dir so ein Belohnungssystem, geht da los und schon tropft der Zahn.
Mhm. Also, oder hier, wenn ich durch die Grünstraße laufe, bei der Schokolateria.
Ja, ja.
Und genau. Zufälligerweise kommt gerade ein Kunde raus und da kommt
dieser Duft.
Kakao und dieser Schokoladenduft da raus, dann ist es ganz schwer, da jetzt nicht die Visa-Karte durchzuziehen.
Ja, also ich denke, dass das ein Belohnungssystem ist. Und da muss man gucken, vielleicht kann man das ja durch was anderes ersetzen.
Jetzt wird es interessant.
Aber es ist ja sehr individuell bei jedem, ne? So.
Worauf bist du besonders stolz?
Ach schon, auf die Aromatherapie-Ausbildung, die ich anbiete, die habe ich selbst alles erstellt. Alle Skripte, alle Duftprofile.
Und das ist viel. Ich habe es mir also nur, ich denke, das ist ja nur ein minimaler Auszug von dem, was man auf deiner Webseite sehen kann und was man so über dich liest. Du bist auch in einem ganz wunderbaren Buch drin, genau. 111 Berliner, die man kennen sollte. Ja. Da bist du drin. Sehr, sehr, sehr geiles Buch. Also du hast, das ist wahrscheinlich ein riesen Mammutprojekt gewesen. Erzähl mal so, versuch das mal einzugrenzen, nicht 14 Tage erzählen, sondern...
Nee, eigentlich war das so, ich bin ja dann nach Berlin gekommen, dann habe ich mein Kind gekriegt und dann wollte ich irgendwie so als Aromatherapeutin arbeiten und dann habe ich auf einer Party ihn getroffen und die hat erzählt, die ist hier in so einem Institut und die unterrichtet da. Und dann dachte ich, ach so, unterrichten ist ja vielleicht auch nicht schlecht, weil so die Skilehrern hat mir schon Spaß gemacht. Und dann habe ich mich da beworben. Dann habe ich als Aromakursdozentin angefangen sozusagen, ja. Und hatte tatsächlich durch die Bank die Berechtigung, also Train the Trainer, Schein habe ich. Und dann habe ich da, glaube ich, anderthalb Jahre oder so unterrichtet und habe gemerkt, mir gefällt das Konzept nicht so richtig. Also wenn ich alleine das machen würde, würde ich es anders machen, weil ich bin sehr praxisbezogen. Ich finde immer, Theorie kann jeder sich selber aneignen, nachlesen kann jeder zu Hause, aber praktische Sachen muss man einmal gemacht haben. Naja, und dann hat das irgendwann für mich nicht mehr gepasst und dann habe ich da gekündigt und habe gesagt, so, und jetzt mache ich meine eigene Ausbildung. Und dann habe ich über die Jahre das angepasst, verändert, Skripte erstellt und so weiter. Und es ist ein Flow, es ist eine Veränderung. Also ich unterrichte heute anders als vor 5 Jahren oder so, was völlig okay ist für mich. Aber da steckt so viel Wissen drin, so viel Recherchearbeit. Und das hat auch mal eine ein Buch geschrieben und hat meine Unterlagen genommen und hat dann im Vorwort sich nur bei Christina bedankt. Und dann dachte ich, du blöde Kuh, also falls du das jetzt hörst, ja, nenn jetzt keine Namen, geht gar nicht. Dann wenigstens bitte meinen vollen Namen nennen und einen Hinweis auf meine Webseite machen.
Oder eine Quellenangabe. Ich meine, wenn genau. Sie deine Skripte nimmt, war das mal eine Schülerin von dir oder was?
Ja, naja, das ist, also ich sag mal, das ist ja okay, die Leute lernen ja bei mir. Hm. Aber ich finde schon, dass dann der Hinweis, also so viel, sollte man schon, wie sagt man, nicht so Wort?
Empathie Ehrlich, haben,
Ehrlichkeit oder ja, so.
So ja, genau. dass man
Und jetzt lasse ich mir das tatsächlich alles unterschreiben. Weil ich irgendwie denke, es gibt immer wieder Leute, die meine Skripte eins zu eins weitergeben und das geht nicht. Und da bin ich auch sauer, weil ich sage, da steckt so viel Arbeit und Herzblut drin, da möchte ich wenigstens genannt oder gefragt werden.
Ja, oft ist es ja so, dass die Leute sagen, naja, ich habe ja dafür bezahlt und so, naja, ist aber trotzdem noch dein geistiges Eigentum, was du recherchiert und erfahren hast und auch durch deine Arbeit da bekommen hast. Ja, das ist leider in der Gesellschaft so, aber das ist nicht nur in deinem Bereich.
Nee, weiß ich.
In meinem Bereich habe ich das auch, dass du manchmal denkst, na sag mal, das klingt ja so, als wenn ich das gemacht hätte. So.
Genau. Aber da bin ich stolz drauf.
Da bist du stolz drauf. Das kann man quasi sagen, das ist ja ein Lebenswerk. Und jetzt, also das ist ja noch, du hast ja noch,
ich habe noch ein paar Sachen Jahre vor.
Noch ein paar Sachen vor.
Ja.
Und das ist mega gigantisch viel und es sind auch eine ganze Menge Termine dabei, immer, die man so sieht. Und was mich interessieren würde, wenn du jetzt so ein, also ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch. Wir kennen uns ja jetzt, also wir haben uns schon zweimal jetzt unterhalten und ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch. Und jetzt kommt so ein Typ wie Icke und der sagt jetzt so, Aromatherapie. Ey, okay, Mäuschen.
Überzeug
mich mal jetzt.
Ich sage nur, Internet. Wie heißt er? Intershop.
Intershop genau,
Geruch.
Genau.
So, also dieser Geruch macht mit dir, dass du sofort wieder schwelgst im, oh ja, das war so schön. Und das hat ja so ganz viel mit dir emotional gemacht. Also es ist ein positiv besetzter Geruch. Und genauso funktioniert das. Wenn du das erste Mal etwas riechst, dann hast du ein Erlebnis. Also du verbindest etwas damit. Und in deinem Gehirn, im limbischen System, da sind die Erinnerungen und Emotionen gespeichert. Und da wird es abgespeichert. Und jedes Mal, wenn du diesen Geruch wieder wahrnimmst, dann wird das getriggert, deine Emotion und deine Erinnerung. Ja, und das ist in Hundertstel, Tausendstel Sekunden und das kannst du ja nicht steuern.
Okay.
Und das macht Aromatherapie.
Okay.
Zum einen. Und zum anderen wirkt es aber auch auf der körperlichen Ebene. Kennst du noch aus dem Osten hier die Einreibung, wenn du Erkältung hattest?
Pulmutin.
Ich wollte jetzt nicht schon wieder Werbung machen.
Es gibt halt noch ganz viele andere Einreibungen, die so riechen wie...
Genau, aber für dich ist, wenn du an Thymian riechst, das erinnert dich sofort entweder an die Brusteinreibung oder ich musste immer in so eine Badewanne mit so einem Thymianbad. So.
Ja.
Und das ist für mich, boah, krass, Erkältung. Und je nachdem, wie du behandelt wurdest, als du krank warst, also wurdest du fürsorglich gepampert, so, dann ist das für dich, hast du diesen sekundären Krankheitsgewinn, ach, das war ja schön und Mutti hatte Zeit und hat mein Lieblingsessen gemacht und pipapo, dann ist das ein positiv besetzter Geruch. Oder, oh Gott, ich war krank, ich musste ins Krankenhaus, ich war ganz alleine, dann ist er negativ besetzt. Mhm. Und das sind Dinge, die kannst du nicht ändern, aber auf der anderen Seite wirkt Thymian tatsächlich auf den Körper schleimlösend, auswurffördernd, also bei Erkältung.
Okay, du hast mich fast, weil ich habe jetzt eine Erinnerung gehabt, und zwar bin ich letztens durch die Straße gelaufen, ich weiß ja nicht mehr, wo es war, ist auch scheißegal, jedenfalls kam mir, dann habe ich aber erst gesehen, als ich hinterher geguckt habe, kam mir eine Frau entgegen und die hatte ein Parfüm, My Melody Dreams, jetzt haben wir schon wieder eine Marke. Und das hatte meine erste Freundin noch, also die hatte Westverwandtschaft, im Osten hatte die dieses Parfüm. Und sofort dachte ich so, oh, Alter, und dann habe ich erstmal gesehen, okay, das ist eine Frau gewesen und dann wusste ich, wo dieser Geruch herkommt.
Mhm. Genau.
Positive Verbindung, das verstehe ich. Wenn ich jetzt aber, wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt neue Aromen oder ich habe Aromen, die dir was helfen sollen oder die irgendwas auslösen sollen, wie willst du das jetzt mit mir verknüpfen? Also wie bringst du mich jetzt dazu, dass zum Beispiel Thymian eine beruhigende Wirkung oder irgendwas auf mich hat?
Also, zum einen, wenn du zu mir zum Termin kommst, dann kann ich erstmal dich schön in Entspannung bringen und dann kriegst du den Duft. Das heißt, du verbindest diesen Duft mit Entspannung. Und wenn du viel Stress hast und ich dir diesen Duftimpuls gesetzt habe, den Duftanker, und du riechst später daran.
Darauf wollte ich hinaus, genau. Auf den Duftanker. Das fehlte mir jetzt in meinem Hirn.
Ja, siehst du, haben wir schon. Und dann riechst du später an diesen Duft, dann sagt dein Gehirn, aha, Entspannung. So, okay. Das kann man machen. Wenn du jetzt eine negative Besetzung, also es gibt Leute, die Lavendel lieben und es gibt Leute, die sagen, bleib mir fern mit Lavendel. So. Lavendel ist aber sehr gut. Also man kann sozusagen so eine negative Besetzung verändern, indem man viel damit arbeitet und vom Kopf her sagt, okay, das ist jetzt wirkungsvoll und hilfreich und ich brauche das jetzt. Oder man schleicht das sozusagen ein, also in einer Duftmischung. Wenn ich das so mische, dass du den Lavendel nicht mehr riechst, also bewusst riechst, nimmt trotzdem dein Gehirn den wahr. Ja, also es gibt unter der Wahrnehmungsschwelle Düfte, die ins Gehirn wandern. Und das kann man machen und damit kann man sozusagen diese Dufterinnerung verändern.
Also ganz krass gesagt, könntest du damit programmieren oder du programmierst?
Ja, im Grunde kann man programmieren oder umprogrammieren. Klingt jetzt aber sehr krass.
Ja, das klingt jetzt so übertrieben abstrakt. Ja, ja. Also für Typen wie mich,
Technikfreaks muss man das
da
so sagen.
Da musst du einfach sagen, du, ich stell dir da was hin, da riechst du dran und dann verbinden wir das mit dem Anker in deinem Gehirn, je nachdem, was für ein Ereignis ist, und dann denkst du nur noch daran. Und dann ist so. Das ist ja krass, das ist ja so wie Schläfer herstellen, wa? Die kriegen dann irgendwie so einen Anruf und dann sagen die da auch ein Codewort und dann fängt der an und sprengt den Fernseher drum.
Nein.
Nee, das war jetzt übertrieben. Machen wir
nicht. Nee. Nee, aber damit kann man Menschen sehr gut helfen.
Ja.
Also, weil du sagen kannst, okay, hier, ich gebe dir was und das hilft dir. So. Und du gibst halt ein Riechsalz und sagst so, riech mal dran und das hilft dir jetzt bei Stress oder das hilft dir bei Prüfungsangst. So. Und dann gebe ich sozusagen vom Kopf her eine Information, es hilft gegen Prüfungsangst, ist konzentrationsfördernd und dann riechst du da dran. Und dann hast du sozusagen alleine durch diese Information und den Geruch wie so ein Placebo-Effekt.
Ja.
Egal, ob es hilft oder nicht. Ja. Aber dein Gehirn hat die Information. Das ist schon...
Und die Duftzusammensetzung, also ich stelle mir einfach vor, es sind ja mehrere Faktoren oder mehrere Zusammensetzungen, die da funktionieren. Die muss man ja erforschen. Also du musst ja jetzt sagen, Duft A mit Duft B... funktioniert so und so und löst bei den und den Menschen die und die Reaktionen aus.
Ja, du hast für jeden einzelnen Duft oder für jedes einzelne ätherische Öl gibt es eine biochemische Zusammensetzung.
Ah, okay.
Und aufgrund dessen kann man das schon sagen. Ne?
Ja.
Und dann sind es einfach Erfahrungswerte auch. Also gerade im emotionalen Bereich sind es eher Erfahrungswerte und auf körperlicher Ebene ist es die biochemische Zusammensetzung. Tatsächlich. Nachweisbar. Also zum Beispiel in Australien, die verwenden das auch in Krankenhäusern. So, da ist es völlig gang und gäbe, dass man sagt, aha, das Ding ist wundheilend und das hilft gegen Bakterien und so, das ist total normal. nur in Deutschland halt noch nicht
so. In Deutschland oder in Europa so? Europa,
nee, die Franzosen verwenden auch viel Aromatherapie, ich, ja. Okay. Aber da dürfen es nur die Ärzte verwenden. Also da hat es einfach einen anderen Status, ne? Beziehungsweise kannst du es teilweise auch in Apotheken dir ätherische Öle kaufen. Hm?
Das ist ein bisschen schade, ne, dass sowas immer in Deutschland so lange braucht, bis so ein Trend ankommt irgendwie und bis so ein Trend sich auch durchgesetzt hat gegen alle Leute, die da irgendwas zu sagen oder zu sagen. Ich kenne halt diese Aromasache überwiegend aus Fitnessstudios oder aus Yoga-Studios so.
Ja, aber meistens sind künstliche Düfte ganz schlimm. Ganz schlimm.
Naja, klar, und die industriell hergestellt in 5-Liter-Kanister, so schnell so Weihnachtsmarkt-Glühwein.
Ja, genau, muss ja immer billig sein. Ne?
Ja, genau, muss ja günstig sein.
Und
genau.
Die machen aber tatsächlich nichts auf der emotionalen Ebene. Also die triggern im Gehirn gewisse Hormone, gewisse Lockstoffe. Also ist auch, wenn du beim Bäcker vorbeigehst, ne, die backen ja alle nicht mehr. Aber die pusten schön hier fett irgendwelche frische Brötchendüfte drauf. Was macht das mit dir? Der Zahn fängt an zu tropfen und du gehst rein und kaufst hier Fettbrot, obwohl du gar keinen Hunger hast, ne?
Ja.
Genau. So wie du mit dem Gulasch gesagt hast.
Ja, da habe ich ganz viele Hormone von. Gulaschhormone.
Ja, das wird getriggert bei dir im Gehirn.
Okay. Ja, wie gesagt, also ich kenne es nur aus so. Oder was ich jetzt seit neuestem, oder für mich, vielleicht ist es schon ganz alter Hut, aber für mich ist es, ich habe das jetzt erst erfahren, dass es in einer Palliativmedizin eingesetzt wird.
Naja, da wird es tatsächlich eingesetzt, weil die sagen, die Leute sind austherapiert. Und dann dürfen wir alles machen. Finde ich eine Frechheit.
Also das ist so ein bisschen wie, ja, hier, das könnte
kann ja eh nichts mehr, kannst ja eh nichts mehr schief falsch machen. Oh, genau, also ich habe auch viele Krankenschwestern ausgebildet, die in der Palliativmedizin sind und die lieben die ätherischen Öle, die sind froh, dass sie damit arbeiten dürfen, aber eigentlich ist es eine Frechheit. Also warum darf ich es erst da anwenden? Warum nicht vorher? Warum nicht bei kleinen Beschwerden? Ja, ich sag mal, bei einer Erkältung, da brauche ich nicht ein Antibiotikum nehmen, da kann ich ja erstmal mit ätherischen Ölen arbeiten oder mit Kräutern. Ja, damit kriege ich das hin. Und manchmal ist es auch so, einfach dem Körper Zeit geben, selber gegen eine Erkrankung zu kämpfen. Und ich muss nicht immer mit einer fetten Kanone schießen, wenn es nur eine Erkältung ist. Ja, zum Beispiel.
Das kann ich eigentlich nur unterschreiben, weil ich habe vor vielen, vielen Jahren habe ich aufgehört, Medikamente zu nehmen für jeden Scheiß. Also du hast irgendwas angekränkelt und du warst angekränkelt und dann bist du ja erstmal zum Arzt gegangen, weil du brauchtest ja auch einen Krankenschein. Also genau. Ich rede von meiner Angestelltenlaufbahn. Dann brauchtest du einen Krankenschein und gleichzeitig zu dem Krankenschein hat dir den noch DIN A4-Seite Rezept mit Pillen mitgegeben. Und ich habe mich immer dahin, also ich habe mir die Dinger dann gekauft und im Endeffekt habe ich dann eine davon genommen und habe gedacht so, nee, warum eigentlich? Und bin ins Bett gegangen oder war in einer Badewanne.
Hast 3 Tage geschlafen und
fertig war die Soße und hatte dann am Ende des Tages irgendwie 3 Pakete Tabletten übrig, die dann nachweislich nicht brauchte. Und irgendwann habe ich dann mir ja kein Rezept mehr geben lassen und habe gesagt, nee, das geht
also
schon.
Also ich bin nicht grundsätzlich gegen Tabletten.
Wenn
ich Zahnschmerzen habe,
ja.
Ich liebe Tabletten.
Ja, dann nehme ich die auch.
Und dafür wurden die ja auch gemacht. Und ich finde, wenn man das gezielt einsetzt, und ich finde auch Operationen, wenn die notwendig sind, natürlich, aber es ist nicht immer notwendig. Ja. So, und es ist einfach, es geht immer nur darum, Geld zu machen. Und da finde ich...
In den meisten Fällen bin ich der Meinung so.
Genau, und ich finde... Wir sollten wieder lernen, auf unseren Körper zu hören, wo wir wieder dabei sind und zu sagen, was brauche ich denn jetzt? Brauche ich vielleicht einfach mal eine Woche Ruhe? Vielleicht hat mein Körper mir ja diese Erkältung geschickt, damit ich jetzt mal eine Auszeit habe. Kann ja durchaus sein. Nur mal so als Idee, ne?
Ja, na klar.
So, und dann brauche ich nur Ruhe. Und wie du sagst, dann gehe ich ins Bett, dann esse ich Hühnersuppe oder Gemüsebrühe, trinke viel Tee und schlafe. Fertig. Mehr braucht man da gar nicht. Im Grunde.
Wir werden bestimmt jetzt gerade in der Luft zerrissen oder viele Leute haben jetzt abgeschaltet. Das ist uns egal. Wir haben es selber ausprobiert. Also bei mir ist es so.
Muss ja jeder selber wissen.
Jeder muss es selber.
Also ich kann tatsächlich auch verstehen, wenn man jemand sagt, ich muss jetzt arbeiten, damit ich nicht entlassen werde und ich nehme eine Tablette. Ich kenne so eine Zeiten, hatte ich ja auch alles. Ich hatte mich ja auch fürchterlich unersetzlich gehalten. Aber es gibt natürlich auch Arbeitgeber, die machen so einen Stress, dass man nicht krank sein darf. Und dann nimmt man natürlich Tabletten. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Muss ich tatsächlich so sagen. Ja.
Kenn ich auch.
Also ich kann es nachvollziehen. Es gibt einfach Leute, die wirklich in einer Bredouille sind. Mhm. Und,
aber da muss man trotzdem kicken, ob es noch einen anderen Lösungsweg gibt. Also ich kenne genau das, was du gerade geschildert hast, hatte ich auch. Auch wo dir dann wissentlich eingeredet wird, du bist unersetzlich. Und hintenrum lachen die sich tot. Naja, der
Genau.
Hat gerade seinen Urlaub gestrichen. So, ne? Und ja, so eine Sache gibt es. Furchtbar, furchtbar. Was würdest du ändern, wenn du die Macht und das Geld dazu hättest?
Genau das. Ich würde tatsächlich, es gut finden, wenn die Menschen das machen können, wo sie sich berufen zu fühlen. Klingt jetzt ein bisschen esoterisch. Aber aber ich glaube tatsächlich daran, dass jeder irgendetwas Tolles kann. Irgendetwas, nur was diese Person kann. Und ich würde es gut finden, wenn jeder die Möglichkeit hätte, genau das auszuleben. Mhm. So. Und ich finde es auch nicht schlimm, es gibt schon immer Leute, die einfach nur den ganzen Tag auf der Couch sitzen und Bier trinken. Ja, lass sie doch. Also, weißt du, das schadet doch der Gesellschaft nicht, wenn ein gewisser Prozentsatz dabei ist. Lass sie doch. Ich finde es nicht schlimm. Jeder hat irgendwie seinen Grund, sein Berechtigungsdasein. Und das würde ich gut finden, wenn sich das so ein bisschen mehr durchsetzt. Und schon tatsächlich in der Schule. Wenn nicht alle Kinder dieselbe Scheiße lernen müssen, ehrlich, wenn einer am Ende bei der Müllabfuhr arbeitet, was muss der die Wahrscheinlichkeitsrechnung haben? Was braucht er ehrlich? Also, so,
ich sehe genauso, du sprichst mir
und,
aus dem Herzen.
Und ich würde tatsächlich, und jemand, der künstlerisch tätig ist, auch ich sehe das gerade bei meinem Sohn, ey, Mathe ist für den echt so ein Horrorfach, wo ich denke, lass ihn doch, der kann das kleine 1x1, der kann plus, minus, geteilt, schnick, schnack, pipapo, der kann Prozente ausrechnen, Zinsrechnung, wat wiss icke, alles gut. Mehr braucht er doch nicht. Und dann lass ihn doch künstlerisch arbeiten. Wunderbar. Ja, aber die Kinder werden tatsächlich kaputt gemacht, indem oh, du musst Abitur machen, du musst das. Nein,
nee.
Muss keiner. So. Und eher so dieses, was ist denn dein Besonderes? Was sind deine Stärken? Und die Stärken wirklich hervorheben und die Schwächen sagen, okay, lass uns mal gucken, was wir mit deinen Schwächen machen. Vielleicht können wir da ein bisschen dran arbeiten. Also eher positiv auf den Menschen schauen, anstatt immer dieses von oben herab und ey, du kannst das nicht und blablabla. Das würde ich ändern.
Das ist schön.
Das ist mein Wort zum Sonntagabend.
Wort zum Sonntag. Ja, das, ich sehe das genauso. Also man hat so viel Quatsch, was man in der Schule gelernt hat, den man nie wieder brauchte.
Ja, und mein Sohn hat mir die Frage gestellt, die ich meine Eltern gefragt habe, wozu brauche ich das?
Ja, habe ich auch. Und dann für später.
Naja, weil was sollst du sagen? Ja. Ich sage meinem Sohn immer, du, kann ich dir leider auch nicht beantworten, ist jetzt einfach so. Es ist im Moment
ist so.
Ich kann es nicht ändern.
Manchmal ist es so. Mhm. Erzähl mir mal noch ein bisschen von deinem Job. Also du gibst Workshops, du kochst, habe ich gelesen. Also du kochst mit Leuten zusammen.
Kochkurse, vorher. Ja. Na, im Moment geht es ja leider nicht so richtig, aber Wildkräuterkochkurse.
Darauf hätte ich ja richtig Bock mal. Also wenn du da den nächsten Termin hast, sag Bescheid, ich
bin dabei. Ist im Moment alles ein bisschen schwierig. Mhm. Also dann mache ich meistens eine Kräuterwanderung vorher, erzähle so ein bisschen was zu Kräutern und dann kochen wir mit Kräutern. Das macht total Laune. Und ich finde es halt auch echt spannend zu sagen, ja, was kann man denn damit machen? Wie schmeckt denn Giersch? Wie schmeckt denn Beinwell? Wie schmeckt denn Brennnessel? Ja, viele sagen, oh, es sind Unkräuter. Nee, das sind Kräuter. Das sind Gewächse, Pflanzen, die wir essen können. Und das finde ich total spannend.
Ich finde das total spannend, weil mich das auch interessiert. A, koche ich gerne und B, habe ich festgestellt, dass ich außer Brennnesseln, Disteln, Gänseblümchen und Löwenzahn nicht viel unterscheiden kann. Was hier
aber da kennst du auch schon ein bisschen was.
Ein bisschen was kenne ich. Und ich habe jetzt auch angefangen, so vor 2 Jahren in meinen Balkonkästen, also Blumen konnte ich sowieso nie leiden, also hier Stiefmütterchen und Geranien und wisst ihr, was man da halt drinsteckt, das fand ich immer alles hässlich und das sah aus wie jeder Balkon. Und ich habe halt irgendwelche Kräuter oder Samen, die ich gefunden hatte, habe ich da drin und habe geguckt, was kommt da raus. Weiß ich meistens nicht, was das ist, aber man kann es auch riechen. Also ich habe auch unbewussterweise Minze jetzt.
Ja, schön.
So. Und also mich interessiert auch so, woran erkenne ich das? Dann sehen ja Pflanzen auch noch unterschiedlich aus. Also dann ist nur ein Blatt anders. Also das beste Beispiel ist ja für mich so, wo ich den nicht Bärlauch sammle, weil das könnten einen Monat später Maiglöckchen sein. So.
Ja, also.
Und das geht schief.
Du hast ja mehrere Sinne, ne? Du hast ja nicht nur Augen. Also du hast ja einen Tastsinn, der ist sehr hilfreich. Du hast einen Geruchssinn und einen Geschmackssinn. Und ich sage immer, nutze alle Sinne, um eine Pflanze zu bestimmen. Also eine Brennnessel, die feste einmal an, da weißt du aber, ah, okay, das ist die Brennnessel. Gibt aber auch Taubnesseln, die feste an, da passiert gar nichts.
Ach.
Und die, für einen Laien sehen die sich sehr ähnlich.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Genau. Und wenn du das anfährst, sagst du, aha, okay, das ist eine Brennnessel, das machst du fünfmal und dann weißt du, okay, das ist die Brennnessel. Und das ist die Taubnessel.
Fünfmal?
Naja, manche brauchen ein bisschen länger, manche kriegen eine schneller.
Frau Weber hat gesagt, wir müssen es fünfmal anfassen.
So, und dann gibt es Pflanzen, also zum Beispiel den Giersch. Ja? Wenn du den sammelst, also die kleinen frischen Blätter, die sind, da ist der Stängel dreikantig. Dann brichst du ein Blatt ab und dann riechst du dran. Und wenn du das einmal gerochen hast, das erkennst du wieder. Hm. Ja?
Und ist auch so ein Duftanker dann.
Genau, und dann hast du so einen Duftanker und dann weißt du, aha, okay, das ist Giersch, den kann ich essen, den kann ich nicht verwechseln. Bärlauch, auch das, brichst du das Blatt auf, riechst du dran, hast du sofort die Knoblauchfahne. Weißt du, aha, das ist Bärlauch. Im Mai, wie der Name schon sagt, kommen die Maiglöckchen, da gibt es keinen Bärlauch mehr. Bärlauch kommt früher, März, April.
Ah, das ist auch eine schöne Eselsbrücke. Hm,
genau, und da kannst du einfach anhand des Geruchs sehen, ah, okay, also die Blätter unterscheiden sich schon. Für einen Laien ist es ein bisschen schwierig, aber alleine dieses März, April Bärlauch, Mai Glöckchen kommen im Mai.
So. Und nicht zur Mahlzeit verarbeiten.
Nein. Genau.
Mai Glöckchen aus dem Mai, Mahlzeit, nein.
Ja.
Die drei M's sozusagen.
Genau.
Okay. Und also das ist die eine Variante Kochen und das machst du dann mit in einer Kochschule oder
irgendwie in einer sowas. Hofküche.
In einer Hofküche, genau. Mhm. Ah, cool. Und dann, wie viele Teilnehmer sind da? Also wie anstrengend muss ich mir das vorstellen?
Na, früher waren es 12. Jetzt im Moment, wie gesagt, findet es gerade nicht statt. Aber ich finde immer so eine Gruppengröße 8-12 ist ganz gut.
Und durch zwei teilbar ist immer ganz gut, ne? Habe ich so...
Mal. Genau, so. Und dann machst du halt, also je nach Jahreszeit, machst du dann verschiedene leckere Sachen. Brennnesselsuppe, Holunderblütensirup mit Erdbeeren oder was weiß ich, Sauerampfereis oder was auch immer. Da haben wir ganz viele schöne, kreative Rezepte gemacht.
Hm? Und wie ist denn da die Verteilung? Weil es schießt mir gerade ein Ereignis durch den Kopf. Sind da überwiegend Frauen, überwiegend Männer? Verhält sich das gleich?
Also nee, überwiegend Frauen.
Überwiegend Frauen.
Hm. Hm. Die Frauen sind offener dafür und die Männer wollen immer Fleisch. Und beim
die Wildkräuter sind so die Grilltypen.
Ist ja auch alles okay, ja. Aber für mich passen Wildkräuter mit Fleisch nicht so richtig zusammen, weil der Fleischgeschmack schon sehr intensiv ist. Und ich finde, um wirklich, wenn es ein Wildkräuterkochkurs ist, geht es ja um die Wildkräuter. So. Deshalb separiere ich das ein bisschen.
Weil das Ereignis, was mir erzähle ich kurz. Ich habe zum Geburtstag einen Gutschein bekommen für eine Kochschule in Biesdorf und habe den aber nicht aufgemacht. Habe nur auf den Umschlag gesehen, oh, Kochschule, und habe mich gefreut. Ja, toll, ja. Irgendwie kochen oder grillen war mir ja Hauptsache irgendwie kochen oder grillen. So, und dann habe ich den irgendwann aufgemacht, habe wieder nicht gelesen, worum es eigentlich ging, nur das Datum so und die Uhrzeit. Und klar, ja, gut, bin ich Samstag Nachmittag bin ich dann da. Und dann war das Backen mit Simone. Und ich war mit 24 Mäusen der einzige Typ da. Also ich war die Nummer 24. Mhm. Und war dann dafür zuständig, den schweren Hefeteig da durchzukneten und alle schweren Arbeiten zu machen. Hatte mir nicht so viel Freude gemacht. Aber ich habe doch auch was gelernt und viel Kuchen mit nach Hause gebracht.
Ja, lecker. Auch schön. Ja.
Also, na gut, dann muss man... vielleicht bringt man dann einfach einen Kumpel noch mit.
Ja, also, naja, viele kommen auch so mit Partnerinnen dann zusammen. Ist meistens bei so einem offenen Kochkursen, dass die Leute nicht alleine kommen, sondern zusammen mit irgendjemandem.
Hm. Nee, das möchte ich nicht. Also ich habe mit meiner Ex zusammen mal einen Tanzkurs gemacht, über ein halbes Jahr, jeden Sonntag um 15 Uhr. Und ich glaube, das war der Beginn des Bruches unserer Ehe.
Ja, beim Tanzkurs kann das schon sein.
Genau. Das muss ich alles nicht nochmal haben. Okay, und wie muss ich mir jetzt deine anderen Workshops, also du hast irgendwie eine Location noch, wo du Leute zu verschiedenen Workshops oder zu verschiedenen, wie nennt man, Seminaren, Kurse, Workshops?
Ja, Workshops sind ja meistens so kurze Sachen, so oder ich mache auch Aromaabende für Leute.
Da wollte ich hin, das habe ich mich gesehen.
Genau, die einfach... Mal sagen, was ist denn das? Was kann ich denn da machen?
So ein Einsteigerding für mich erstmal, damit ich weiß, wo es hingeht.
Genau so. Ja. Und muss ja auch nicht jeder eine volle Ausbildung machen, kann ich total nachvollziehen. Und dann können die kommen und dann stelle ich ein Öl vor, dann mache ich eine Dufterfahrung. Das ist für mich immer wichtig, dass man auch mal merkt, was macht denn das körperlich mit mir? Und sich auf den Duft einlassen. Darum geht es sozusagen. Und das ist eigentlich so ein schöner, entspannter Abend, so 2 Stunden. Und dann mache ich noch so Rituale. Ich mache Workshops, die so ein bisschen, also die dann auch ein bisschen länger sind mal. Ja, und ansonsten Ausbildungen. Mhm. Demnächst will ich noch, jetzt habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht so ein Entspannungsding mache, weil die Leute alle sehr gestresst sind. Und da würde ich auch, also ich, für mich
also sind immer... Also eine Ausbildung zu einem Entspannungs...
Nee.
Wie darf man es eigentlich nennen?
Nicht eine Ausbildung.
Nicht eine Ausbildung.
Nee, einfach, dass man kommen kann zu mir und ich mache so einen Entspannungsabend, so 2 Stunden mit Klang, mit einem Duft, mit irgendwas, Meditation und so.
Bin ich inzwischen auch sehr aufgeschlossen. Ich habe ja auch eine Kollegin und Freundin mit Superkräften, also... Die arbeitet jetzt nicht mit Aromen, sondern die kann auch Sachen sehen und arbeitet so viel mit Körper.
Genau, Körperwahrnehmung.
Körperwahrnehmung, genau. Mir fehlen da mal die Worte, weil ich das immer noch für mich so ist, dass ich es nicht so richtig ranlassen will an mich. Aber ich ganz genau weiß, dass es funktioniert, aus eigener Erfahrung. Und deswegen habe ich dich auch nochmal eingeladen, weil ich finde das so krass, auch über diese Aromanummer da Sachen zu machen. Was würdest du mir denn empfehlen, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, also nehmen wir jetzt mal mein wirkliches Leben. Also ich bin ein sehr ausgewogener und ausgeglichener Mensch und habe eine freie Zeiteinteilung, habe sehr, sehr selten Stress. Also wenn ich Stress habe, dann sind es so Peaks in mal ein paar Stunden am Tag, weil eine besonders fordernde Aufgabe auf mich zukommt. Aber sonst bin ich das Jahr über total entspannt. Aber ich merke im Inneren manchmal, ist irgendwas unverarbeitet oder ungegart oder ungekocht und irgendwie habe ich dann so eine innere Unruhe. Was würdest du mir raten? Ich komme jetzt zu dir und sage, sag dir das und frage dich, macht Aroma da Sinn oder hast du eine andere Idee?
Naja, so einfach kann man das jetzt nicht beantworten. Also man müsste schon gucken, erstmal würde ich mit dir eine Entspannung
machen. Ich habe noch was vergessen. Du hast ja den Hintergrund noch, dass du hast einen Heilpraktiker in Psychologie. Psychotherapie.
Genau.
Da, deswegen, ja, also du kannst ja...
Genau.
Jetzt und du. Entschuldigung.
Genau, also ich würde jetzt mit dir erstmal so eine Körpererfahrung machen, weil ich jetzt wahrgenommen habe, da hängt irgendwas in deinem Körper fest. Und jede Erfahrung, die wir machen, wird irgendwo gespeichert, wenn ich die nicht verarbeite. Und das ist ganz interessant, wenn man dann mit den Leuten, wenn die erstmal zur Ruhe kommen und dann reinspüren. Also jeder kann eigentlich sagen, oh, jetzt sitzt in der Schulter, das, ja, so, also, oder im Bauch oder so. Das sind dann unsere Schwachstellen, die dann immer wieder anfangen zu puckern. Und dann geht man da rein. Und dann viele Leute, wenn die in einem geschützten Rahmen, sage ich mal, öffnen die sich und können da selber reinspüren. Also ich versuche immer, ich finde es immer besser, wenn jemand selber merkt, was da los ist, als wenn ich von außen sage, ey, das ist jetzt aber hier nicht in Ordnung. Ja? Und das ist meine Arbeit, dass ich da versuche, jemanden reinzuspüren zu lassen. Was ist denn da? Und dann gibt es verschiedene Techniken, das aufzuarbeiten. Manchmal reicht es, das einfach ans Tageslicht zu bringen und zu sagen, Mensch, da war so ein Erlebnis, das war ja so ein bisschen traumatisch und das habe ich irgendwie nicht verarbeitet. Okay, und dann kann ich jetzt damit arbeiten, dann kann ich mich da nochmal reinspüren. Und dafür gibt es ätherische Öle, die einfach so eine Heilung fördern, eine emotionale Heilung. Man kann Rituale machen. Ich bin ja totaler Fan von Ritualen, weil damit unser Unterbewusstsein gut...
Ich habe einige Rituale schon mit gemacht, mit meiner Kollegin. Ja.
Ja, also wirklich das Unterbewusstsein ist ja... arbeitet ja eigentlich für uns. Aber wenn ich unterbewusst irgendwo einen Knacks habe, dann haue ich mir immer selber wieder die Beine weg. Und das rauszukriegen, was denn da mein Unterbewusstsein eigentlich abgespeichert hat, das ist eigentlich spannend.
Ja, und da bin ich noch am Arbeiten. Also ich habe, nur um dir das kurz zu beschreiben, ich habe manchmal hab ich das Gefühl, und das kann ich beweisen, also ich kann es wirklich beweisen, weil du gerade sagst, das sind verschiedene Körperregionen, Arme, Rücken, Beine, Kopf. Bei mir ist es echt der Bauch. Also ich habe eine Spannung auf jeden Fall in meinem Bauch und das erkenne ich dann morgens schon, dann merke ich das mal, dann merke ich eher so, das war heute nicht so eine schöne Nacht. Und dann zieht mich an und merke, okay, du hast jetzt hier ein Loch weniger geschafft in deinem Gürtel. Und das war aber ein Tag zuvor, waren da 3 Zentimeter mehr Platz. Also ich bin quasi wie aufgebläht und denke so, oh, jetzt ist, irgendwas ist hier drin. So. Und das hält den ganzen Tag an. Und in dieser Zeit geht doch irgendwas schief. Also irgendwas funktioniert nicht so.
Ja, weil du nicht mit dir verbunden bist.
Ja, das wollte ich.
Also, ich finde es immer geil, so, also viele denken so, ja, sag mal jetzt ein so ein Mittel oder was kann ich denn da jetzt machen? Aber eigentlich geht es ja immer um wirklich eine individuelle, ganz individuelle Sache, dass man sagt, okay, jetzt lass uns doch mal da hingucken, was ist denn da los? Warum hast du dich jetzt detached von dir selbst? So,
ich habe jetzt, genau, das Bild hatte ich jetzt gerade, ich habe jetzt gerade so vorgestellt, komm, das werde ich nachher auch mal ausprobieren. Ich gehe nachher in die Anker-Apotheke am Markt und werde genau diesen Vortrag halten und werde sagen, ich habe hier morgens immer, und dann bin ich mir hundertprozentig sicher, der Typ dreht sich um und sagt, okay, da habe ich was.
So. Genau, und das funktioniert aber nicht. Nee. Also ich finde, so eine Sachen sind ja sehr individuell und da muss ich halt gucken, was ist denn los? Dann versucht man rauszukriegen, wann war das denn? Mhm. Was passiert denn da? Wozu passiert das? Also es hat ja auch alles immer einen Grund. Es ist meistens eine Schutzfunktion. Wofür willst du dich jetzt selber schützen? So, und dann schaut man da ein bisschen genauer hin. Und dann gibt es natürlich Öle. Ich würde dir ein Öl machen, dass du dir das schön auf den Bauch schmierst, sozusagen.
So muss eine große Flasche werden.
Auch das ist möglich.
Eine sehr große Flasche. Ey, total spannend. Ich finde es wirklich mega spannend. Okay, wir haben Aromaberater, kann ich bei dir auch, da kommen wir jetzt zur Ausbildung. Ich kann bei dir eine Ausbildung machen.
Genau.
Erklär mir kurz, jetzt habe ich die Buchstaben in der richtigen Reihenfolge. Was muss ich mir da vorstellen? Also Leute kommen zu dir und sagen, haben sich vorher damit beschäftigt, so wie du, und ich möchte das jetzt auch mal, ich möchte auch in diesem Bereich arbeiten.
Genau. Ja, also wir machen viele praktische Übungen, weil ich, wie gesagt, finde es ja immer wichtig zu sagen, ist ja schön, wenn ich die Öle kenne, aber was mache ich denn jetzt damit? So, und für mich ist, wie gesagt, die Praxis steht im Vordergrund. Da machen wir Fußbad, da machen wir kleine Teilmassagen und so. Und dann machen wir immer eine Dufterfahrung mit jedem Öl. Also die merken wirklich, die spüren wirklich, was macht das Öl denn mit mir? Und wenn du an einem Öl riechst, machst es zum Beispiel in die Handinnenflächen, riechst mal dran und dann passiert sofort ganz viel. Also du kannst dann sagen, so, oh ja, das lässt mich durchatmen oder das macht meinen Kopf frei. Och, jetzt denke ich an Urlaub oder das geht ja gleich in meinen Magen rein. Mein Speichelfluss wird angeregt. Ja, also man kann ganz viele Sachen wahrnehmen und das trainiere ich mit den Leuten. Zum einen. Und zum anderen kriegen die dann halt ein Duftprofil, wo genau drin steht, was kann denn das Öl? Die Kontraindikationen, die Nebenwirkungen, ja, also richtig ganz wichtig. Wann kann ich welches Öl anwenden? Die Dosierung wird besprochen. Ja, und am Ende gehen die raus und wissen hoffentlich, was sie tun.
Okay, und stellst du diese Öle selbst her?
Nee, die kaufe ich. Und im Moment ist ja jetzt will ich nicht wieder Werbung machen, eine Firma sehr unterwegs, wo alle Leute die ätherischen Öle verkaufen. Und die bilden aber ihre Leute nicht gut aus und die kommen dann zu mir und sagen, ja, wenn ich jetzt ein Öl verkaufe, dann will ich auch da Fragen zu beantworten, denn ich will das kennen. Und genau, die kommen dann zu mir.
Also immer so eine Trends dann gleich, also das ist ja kein Trend, das ist ja schon Jahrtausende alt im Prinzip, was du machst. Genau. Aber dass dann immer irgendjemand kommt, der daraus dann richtig Geld machen will. Ob sie jetzt Töpfe verkaufen, die einzigartig sind oder Plastikschalen, wo selbst eine Banane drin passt. Ja. Und du sagst, also warum soll die Banane jetzt noch eine Plastikschale?
Ja, aber es spielt mir ja in die Hände sozusagen. Also ich finde es gut. Früher hatte ich viel mehr so tatsächlich Krankenschwestern oder anderes medizinisches Personal, Pflegekräfte, die das auch wirklich beruflich anwenden wollten, die das teilweise sogar bezahlt gekriegt haben. Und im Moment sind es eher so eine Leute. Also ich finde das jetzt auch nicht schlimm. Das ist ja, für die ist es auch oft ein Weg, wo sie sagen, ja, ich bin nicht so zufrieden mit meinem Job, ich würde gern was anderes machen. Und die versuchen sich darüber ein zweites Standbein aufzubauen oder vielleicht dann tatsächlich ganz andere Wege zu gehen. Und das ist doch super. Das ist doch genau das, was meine Intention ist, zu sagen, bist du glücklich mit deinem Job oder willst du vielleicht was anderes? Oder willst du vielleicht eine Kombination machen? Ist doch super, wenn du das ätherische Öl mit in deinen in deine tägliche Arbeit einbaust.
Und du hast keine Angst, dass in Köpenick demnächst 580 Aromatherapeuten unterwegs sind.
Können sie doch alle machen, ich bin die Beste.
Blöde Frage.
Ja, also weiß ich jetzt auch nicht, was das sollte.
Nee, ist klar. Ja.
Also, meine Lehrerin damals in Australien sagte, jeder Therapeut oder jede Therapeutin hat ihr eigenes Klientel. Also zu mir kommen bestimmte Leute, die zu jemand anders nicht gehen würden. Und genauso andersrum. Also jeder hat ja eine Individualität. Und ich bin speziell so mit meinem ganzen Wissen drumherum, dass ich eine bestimmte Klientel anziehe. Mhm. Und die anderen haben halt andere Sachen. Also hat ja alles seine Berechtigung. Ist doch alles gut. Ist genug für Leute, für alle Leute da.
Okay. Finde ich, das ist eine schöne Einstellung.
Ja.
So. Wie, also ich tue mich immer noch schwer damit, mir vorzustellen, dass wirklich so viele Leute, also weil ich das selber in meinem Umfeld wenig Leute habe, die sich damit beschäftigen oder die da auch Sachen drüber wissen wollen. Und die paar Leute, die ich kenne, die sind dann wiederum so speziell, dass ich mir denke, die sind so speziell, das sind so wenige. Mhm. Und deshalb jetzt die Frage, wie funktioniert dein, also wie lebst du davon? Ist es das Gesamtkonzept, dass du so viele Sachen machst, oder ist es eher ein Punkt und du hast die Möglichkeiten, noch nebenbei irgendwie Konfetti zu schmeißen?
Nee, ich glaube, es ist das Gesamtkonzept. So. Und ich habe viele Firmen, auch mit denen ich zusammenarbeite. Also ich habe viele Standbeine.
Ja, okay.
Und nicht nur eins. Und das hat mich jetzt sozusagen über diese ganzen Lockdown-Geschichten gerettet.
Ja.
Wenn du dich immer nur auf eins konzentrierst und das bricht weg, aus welchen Gründen auch immer. Also wie gesagt, der Markt verändert sich ja auch ständig. Und vor 2 Jahren habe ich mehr Kräuterausbildung gemacht. Im Moment ist es mehr Aromatherapie. Also das verändert sich. Mhm. Und ich glaube,
aber es ist ja trotzdem eh ein Thema. Also
ist schon ein bisschen unterschiedlich. Also die Kochkurse sind ja schon was anderes als Aromatherapie.
Ja, okay.
Also für mich ist es eins und ich bin ja ein Gesamtkunstwerk sozusagen. Ja, ja. Aber wichtig ist, glaube ich, als Unternehmerin auch immer verschiedene Sachen anzutriggern und nicht nur sich auf eins zu verlassen.
Mhm.
Ja, und das funktioniert ganz gut. Aber das ist ein Prozess. Also guck mal, ich bin seit 2008 am Markt. So.
Respekt.
Das, genau. Na, mit wellenartigen Einkünften. Ja, also.
Ja,
aber das ist okay. Also ich glaube, das kennt auch jeder Unternehmer. Ja. Am Anfang habe ich es natürlich nebenbei gemacht und das ist auch alles in Ordnung. Also das, wie gesagt, das soll ja auch jeder für sich entscheiden. Ja.
Ja, finde ich total spannend und wie gesagt, für mich ist das echt so eine unerklärbare Sache, so, dass man mit Natur arbeiten, ja, und mit Düften arbeiten, ja, in einer Parfümerie, aber eben das konnte ich mir nicht vorstellen. Also ich bin heute auch da ein bisschen näher gekommen und ich hoffe, wir konnten heute auch ein bisschen Einblick geben. Gibt es noch was du unbedingt loswerden möchtest?
Kommt alle zu mir.
Christina Weber. Wie nennst du, also was ist das Erste, wie du dich nennst? Aromatherapeutin?
Naja, man darf ja nicht Therapeut sich nennen, wenn man nicht Therapeut ist. Da ist ja mal so ein bisschen, aber ich bin Aroma-Expertin.
Ja, da habe ich ein Problem mit Experte, habe ich mal so ein Problem, weil alle sind heutzutage Experte. Hast du nicht Lust, ein neues Wort zu erfinden für...
Ich bin die Aromagöttin. Ist das besser?
Nee, nicht wirklich. Nee,
siehst du, genau. Ja, deshalb ist, eigentlich, ich habe ein Diplom in Aromatherapie. So.
Kannst du dich aber nicht nennen, weil du nicht therapierst.
Na doch, ja, aber das ist einfach im deutschen Recht alles so ein bisschen schwierig. Hm. Deshalb habe ich da so eine Wortschöpfung gemacht, ja.
Nee, finde ich ja gut, man muss ja eine Lösung finden. Also,
genau.
Was könnte man denn tun, dass das, was du machst, auch im medizinischen Sektor oder auch im therapeutischen Sektor, jetzt gucken wir mal, auch in der Psychotherapie vielleicht, dass mehr zum Einsatz kommt, dass mehr Leute wie du die Möglichkeit bekommen, da auch zu unterstützen.
Also ich glaube, das Grundproblem ist, dass es keine einheitliche Ausbildung gibt. So. Aber auf der anderen Seite ist es schön, dass es also so viel Individualität gibt. So. Aber vielleicht wäre es tatsächlich gut, eine staatliche Prüfung zu machen, dass man dann sagt, okay, und die wissen, was sie tun.
Genau,
so.
Kriterien müssen erfüllt werden, die werden abgeprüft.
Und genau, genau. Also im England und Australien und so, die haben einen ganz anderen Standard. Ja, die haben wirklich auch eine Vereinigung, da bin ich auch Mitglied, weil ich halt dieses Diplom habe. Und ich hatte auch überlegt, mich akkreditieren zu lassen für eine Ausbildung, aber da ist so viel da ist so viel reingepackt, was in der Ausbildung sein muss, das kann ich in Deutschland gar nicht schaffen.
Ja.
Ja, so. Da ist es aber ein bisschen anders. Und das finde ich nicht verkehrt. Warum nicht eine staatliche Prüfung machen? Warum nicht das ein bisschen auf ein höheres Niveau bringen, damit man sagen kann, man kann es auch mit der Kasse abrechnen zum Beispiel. Warum nicht?
Hm. Ich glaube, da ist Deutschland so weit von entfernt. Ich fallen mir akut zwei Sachen. Ich habe zu tun mit Diätassistenten.
Hm. Die, ja, ist genauso wichtig. Ja, ja, ist genauso, na klar, wichtig. Ja.
Und die haben auch so keine Lobby und verdienen auch kein Geld und machen das alle irgendwie noch, oder die meisten machen es nebenbei.
Ist aber schade, weil es ist doch so wichtig, alles, was ich in meinen Körper rein tue, macht ja auch was mit meinem Körper. Ja. Ja? Und genau, das sind alles diese Alternativen. Also es ist für mich eigentlich keine alternative Sache. Aber,
der andere Weg. Also alternativ hat in Deutschland immer so dieses Wort alternativ hat immer so,
genau, so ein bisschen
auch eine Möglichkeit. Ja. Könnten wir mal probieren, müssen wir aber nicht. Und das finde ich schade.
Ja, und eigentlich sind doch die Sachen wichtig am Anfang, wenn jemand ein Unwohlsein hat, dann ist es doch wichtig zu gucken, Mensch, wie sieht denn deine Ernährung aus? Wie sieht denn dein Bewegungsprofil aus? Also da gibt es so viele Möglichkeiten, dass man den Menschen stärkt und in seiner Gesamtheit guckt, wo sind denn die Stellschrauben, dass der Mensch wieder gesund wird oder gesund bleibt. Ja, also eher dieses, versuch doch mal lange gesund zu bleiben oder wieder gesund zu werden und nicht immer Medikamente oder hast du nicht gesehen. Das wäre mein Wunsch, dass wir dahin kommen.
Und mit wenn man so Prüfungen macht, wo sollte man die machen? Also eine Heilpraktikerprüfung mache ich vor dem Gesundheitsamt, mit Ärzten im Beisitz. Genau. Also da sind Ärzte, die da sitzen und noch Beisitzer, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, es ist nur das Gesundheitsamt.
Nur das Gesundheitsamt, wo ein Arzt aber dabei ist. Nee. Nicht unbedingt.
Ach so, weiß ich nicht. Aber vielleicht ist es der Amtsarzt oder so.
Ja, na, denke ich mal so. Und welche Institution sollte denn jetzt so eine komplizierten Sachen, das müsste ja wieder geschaffen werden wahrscheinlich, irgendein Punkt.
Ja, das ist halt die Frage, ob das wirklich sinnvoll ist, da so ein wieder so was Staatliches draus zu machen. Aber wahrscheinlich ist es nur so möglich, da so ein gewisses Niveau reinzukriegen. Tja, keine Ahnung.
Vielleicht sollte, das ist jetzt eine Geschäftsidee, vielleicht sollten wir ein Institut, also ich rede nicht von einer Akademie, sondern ein Institut, gründen, was die Zertifikate herstellt. Du
weißt, wie viel Papierkram da nötig ist.
Okay, dann lassen wir das. Nee. Nee, nein, keine Lust. Aber ich hatte schon mal die Idee, einfach eine Firma aufzumachen, die Zertifikate ausstellt.
Ja, das kannst du ja machen. Qualitätssicherung, machst du einen Qualitätsstempel, fertig. Also das ist,
oder?
Da brauchst du nichts weitermachen.
Und die verkaufe ich dann für 15 Schleifen.
Genau.
Und den Rest sitze ich am Wasser.
Genau.
So, nee, das wollen wir, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass es fundiert ist und dass es einen Sinn hat und so. Und da, glaube ich, ist auch dann die IHK als Ansprechpartner der falsche.
Ja.
Partner, gibt es von denen eigentlich so Unterstützung oder ja nicht? So, das ist, gibt es einen Verband, mit dem du verbändet bist?
Nee, diese Verbands- und Vereinsmeierei. Ja. Nein, also, was bringen die mir? Außer dass sie mein Geld haben wollen?
Richtig. Nee,
also wüsste ich nicht, warum ich irgendwo Mitglied sein sollte. Die Informationen, die ich brauche, die Aktualität, die kriege ich ja sowieso. Wie gesagt, ich bin jetzt in diesem in England da in der Federation Mitglied, aber ansonsten ist hier keine Lobby für mich.
Und es gibt für euch auch keinen Zwangsverband, so wie für mich als Unternehmer, der automatisch, wenn du die und die Sachen machst, in die IHK eingeladen wird mit einem jährlichen Beitrag, wo ich mich immer frage, wofür?
Nee, ich bin ja, ist ja keine Industrie, was ich mache.
Ja. Naja, ich bin in der Unterhaltungsindustrie.
Freiberuflich heißt es. Freiberuflich ist es, genau.
Mich immer gefragt, wo ist die Werkhalle? Egal. Christina, es war total schön, dass du da warst. Vielleicht sehen wir uns regelmäßig, wenn es irgendwie News gibt oder du deine neuen Workshops anbietest oder endlich wieder kochen kannst. Sag mir Bescheid, wenn wir zusammen kochen können.
Ja, sehr gerne.
Spazieren muss ich jetzt nicht gleich von Anfang an dabei sein. Reicht mir denn, wenn ihr an der Haltestelle seid, dann fahre ich den Rest mit euch zusammen. Nee, ich will ja auch lernen, wie die Kräuter aussehen und wo die stehen und unter welchem Baum und wie sie gerade alles. Ja, ich wünsche dir viel Spaß und eine tolle Zeit und ein tolles Jahr. Und
War cool, hier zu sein. Danke.
Gerne. Und wieder.
Und gerne wieder, ja.
Okay, danke schön.